HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl, guten Abend. Auf die Wahl morgen in Bosnien-Herzegowina blicken die allermeisten Menschen dort nicht gerade mit großer Begeisterung. Die Wirtschaftslage im Land ist unverändert schlecht, die Arbeitslosigkeit so hoch wie in keinem anderen Nachfolgestaat Ex-Jugoslawiens und die Abwanderung ins westliche Ausland hält an. Das südosteuropäische Land hat ein relativ stabiles Parteiensystem. Und wenn nun die Bürger von Bosnien-Herzegowina morgen wählen, dann haben sie die Wahl zwischen denselben großen nationalen Blöcken, die schon in den 90er Jahren zur Wahl standen. Das bedeutet aber auch, an der Struktur des Landes hat sich seither nur wenig getan. Die einzelnen Völker Bosnien-Herzegowinas, die mehrheitlich muslimischen Bosnier, christliche Kroaten und Serben, sind noch immer streng getrennt und der europäische Gedanke für die Menschen ist kaum oder gar nicht spürbar. Unser Korrespondent Clemens Fehrenkotte hat sich im gesamten Land umgehört und die Menschen dort nach ihren Erwartungen an die Wahl gefragt.
Samstagmorgen in der Innenstadt von Sarajevo. Durch die schmale Saracigasse, vorbei an eng aneinandergereihten Imbisslokalen, kleinen Verkaufsständen, Geldwechselstuben und Postkartenständen schlendert ein nahezu nicht abreißender Strom von Touristen und Einheimischen vorbei an den Torbögen zum Innenhof der Gazi Husrev Beg Moschee und der gegenüberliegenden Koranschule. Ein Rentner steht ein wenig am Rande des samstäglichen Treibens, im Schatten der Markise eines Schmuckladens. Er hat sein ganzes Leben in Sarajevo verbracht, arbeitete in einem staatlichen Unternehmen in der Ein- und Ausfuhrabteilung. Was er mit seiner Lebenserfahrung von den Parlamentswahlen erwarte?
Nichts.
Ich erwarte nichts. Ich denke, dass es nicht zu großen Veränderungen kommen wird.
Nichts. Eine Antwort, die später in allen Landesteilen Bosnien-Herzegowinas zu hören sein wird. Was sich denn ändern müsse?
Alles dreht sich jetzt um die nationale Zugehörigkeit. Früher war das überhaupt nicht so wichtig. Und jetzt dreht sich alles um diese nationale Zugehörigkeit.
Mit seiner einjährigen Tochter im Kinderwagen spaziert der 36-jährige Damir durch die Innenstadt.
Ich erwarte keine großen Veränderungen. Es werden die gleichen nationalistischen Parteien gewählt. Die nationalistische Rhetorik ist wieder stark. Also, ich erwarte nichts.
Dabei, so sagt der fast 2 Meter große Mann, gehöre eher noch zu vielleicht den 5% der Bevölkerung, denen es gut gehe. Er habe einen Job in der Telekommunikationsbranche. Seine Frau sei Pharmazeutin und ebenfalls berufstätig. Aber wenn er die Lage seiner Nachbarn ansehe, dann könne es ihm einfach nicht gut gehen.
Die Wirtschaftslage sollte sich ändern. Aber leider sprechen unsere Politiker davon nur vor den Wahlen. Von den großen Wirtschaftsreformen, von der EU und der NATO. Aber sobald die Wahlen vorbei sind, denken sie überhaupt nicht mehr daran.
Im Café auf der Empore eines der beiden riesigen Zwillingshochhäuser in Sarajevos Innenstadt, gegenüber der Philosophischen Fakultät der Universität, sitzt Svetozar Pudaric. Ein großer, grauhaariger, sympathischer Herr, der im Gespräch ebenso nachdenklich wie verschmitzt und humorvoll über sein Leben Auskunft gibt. Der 59-Jährige hatte früher, in den 80er Jahren, Archäologie studiert und befand sich auf dem besten Wege, in der akademischen Welt Fuß zu fassen, als im Oktober 1992 die Belagerung der Stadt durch bosnische Serben, Einheiten der jugoslawischen Bundesarmee und paramilitärischer Verbände hatte im März eingesetzt, seine Freundin und er von Granaten getroffen wurden. Seine Freundin, eine junge Architektin, verlor dabei ein Bein. Es musste oberhalb des Knies amputiert werden. Das bosniakische Fernsehen zeigte das Paar damals, das noch im Hospital geheiratet hatte, nebeneinander in Krankenhausbetten liegend. Beide wurden später aus der unablässig beschossenen Stadt evakuiert, zusammen mit der 12 Tage alten Tochter. Sie kamen nach Deutschland und fanden im rheinland-pfälzischen Neuwied für 3,5 Jahre eine neue Heimat. Dort kam auch der Sohn auf die Welt. wie es war, als er und seine Familie 1997 nach dem Waffenstillstand und dem Daytoner Abkommen zurückkamen nach Sarajevo.
We just came to our homeland. I came back to my native town.
Ich kehrte in meine Heimatstadt zurück. Wir versuchten, unser Leben so gut wie möglich zu machen.
So, and we tried to make our living the best possible.
Der Wiederanfang war schwer. Als bosnischer Serbe fand der junge Archäologe keine Anstellung in seinem Beruf. Er lernte, wie man am Computer den Zeitungsumbruch gestaltet, interessierte sich zugleich für Politik und für den Wiederaufbau im neu gegründeten Staat, in dem die ehemaligen Kriegsgegner leben sollten.
At the time there was hope. Today you can't feel it anymore.
Damals gab es Hoffnung. Heute kann man das nicht mehr fühlen. Man konnte die Spannungen zwischen den Menschen bemerken, die während des Krieges auf der gegnerischen Seite standen, geteilt von den Frontlinien. Man konnte fühlen, dass es sehr viel Schmerz und Bedauern gab. Aber unter all diesen negativen Gefühlen existierte der Glaube daran, dass es besser sein würde.
Die Hoffnung habe es damals gegeben, dass es wieder funktionieren könnte. Nicht wieder so wie vor dem Krieg, aber so etwas Ähnliches. Diese Erwartungen hätten sich nicht erfüllt. Svetozar Puderic wollte damals davon noch nichts wissen. Optimistisch entschloss er sich als Politiker, seine Heimat zu verändern. Schließlich kandidierte er im Frühjahr dieses Jahres als bosnischer Serbe für das Amt eines der drei Staatspräsidenten. Jedes politische Amt bis hinab zum Gemeinderat muss paritätisch mit je einem Vertreter der drei Ethnien besetzt werden, um öffentlich zu machen, wie absurd das von Dayton aufoktroyierte politische Korsett sei. Denn als bosnischer Serbe durfte er in Sarajevo laut Verfassung nicht für die Föderation Bosnien und Herzegowina antreten. Er war schließlich kein Bosniake. Er kehrte der Politik anschließend den Rücken.
We know that there will be no war, there will be no deaths.
Wir wissen, dass es keinen Krieg und keine Toten geben wird. Aber viele Menschen, nahezu jeder, fühlt, dass die Jahre, die jetzt kommen werden, nicht besser sein werden oder gut. Dass die nächsten Jahre in wirtschaftlicher Hinsicht entweder so sein werden wie jetzt und sie sind nicht gut oder schlechter als jetzt.
Die Wirtschaft im faktisch geteilten Land, in der Föderation, in der Republika Srpska und im kroatischen Teil der Herzegowina ist die am wenigsten wettbewerbsfähige in der gesamten Region. Die ausufernde Dezentralisierung der Regierungsstellen, eine immense Bürokratie und seit Jahren zurückgehende Auslandsinvestitionen sowie die höchste Arbeitslosigkeit unter den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens prägen die Lage. In Scharen verlassen junge Leute das Land. Auch die mittlere Generation sieht oftmals keine andere Alternative, als im westlichen Ausland neu anzufangen. Ein Sonntagmorgen im westlichen Teil von Mostar, der größten Stadt der Herzegowina. Rund 4 Autostunden südwestlich von Sarajevo. Die Kirchenglocken in den ganz überwiegend von kroatischen Bosniern bewohnten Stadtbezirken rufen die katholischen Gläubigen zur Messe. Ein geruhsamer Sonntag. Junge Eltern schieben schlendernd Kinderwägen durch die von hohen Laubbäumen überdachten, schattenspendenden Seitenstraßen. Die ersten Freundesrunden treffen sich in den Cafés zum gemeinsamen Frühstück. Marin Josic, ein 38-jähriger Internetunternehmer, eilt an den Tisch. Bis gestern Nacht habe er noch gearbeitet, um die neuen Flyer für einen IT-Gewerbepark in Livno fertigzustellen, das rund 1,5 Autostunden entfernt im westlichen Teil der Herzegowina liegt. Marin, der in Mostar Computerwissenschaften studiert hat, stammt aus Livno und ist seit einigen Jahren selbstständig. Von der Stiftung 787 aus Sarajevo hat Marin gute Tipps erhalten. Für ihn, so sagt er, habe die Wahl keine größere Bedeutung.
Ich erwarte nichts Besonderes. Die Menschen haben sich nicht geändert. Die Leute hier sind vom Nationalismus besessen. Ich sehe hingegen Bosnien-Herzegowina als einen Teil der Welt. Viele sehen Bosnien-Herzegowina als ein kleines Land, als eine Art Schachtel. Aber es ist ein Teil einer globalen, digitalisierten Welt. Und ich mit meiner Firma und mit meinen Freunden, die ähnlich denken, wir haben die Möglichkeit, überall Kontakte zu knüpfen und anders zu denken.
Auch bei Marin ist das Credo, der jungen selbstständigen Bosnier zu hören. Die Welt sei digital, die Fähigkeiten und Kenntnisse seien im Land vorhanden. Aber warum spreche darüber niemand in Wahlkampfzeiten und schon gar nicht danach? Marin ist kroatischer Bosnier und besitzt neben dem Bosnischen auch den Pass des EU-Mitglieds Kroatien, den alle Kroaten in der Herzegowina beantragen können und von Zagreb erhalten. Er kennt die durchweg schlechte Lage auf dem Arbeitsmarkt.
Leider sehen die Leute in Livno nur zwei Alternativen. Entweder in einer staatlichen Firma angestellt zu sein und das mit Mindestlöhnen, da verdient man nicht sehr viel. Oder nach Deutschland auszuwandern, was ich auch nicht für eine ideale Lösung halte. Mit meiner Firma habe ich Kontakt zu Deutschland und reise öfters dorthin. Deshalb kann ich sehen, dass auch in Deutschland nicht alles ideal ist.
Die unverändert bestehende Gläubigkeit vieler seiner Landsleute an den Staat, der wie in jugoslawischen sozialistischen Zeiten alles richtet und für alles sorgt, sei einer der Hauptgründe dafür, dass sich in Bosnien-Herzegowina nur sehr kümmerlich ein eigenständiges Unternehmertum entwickeln könne.
Ich glaube, irgendwelche Leute haben da was missverstanden. Denn wir leben einerseits noch immer in dieser kommunistischen Zeit, aber zugleich eigentlich in einer kapitalistischen Welt. Das heißt, wir erwarten zu viel vom Staat, dass der Staat uns etwas gibt, was nicht richtig ist.
In der engen Gasse zur Brücke von Mostar schieben sich Touristen aus aller Welt entlang der Einkaufsläden und Restaurants in Richtung des Wahrzeichens der Stadt. Zur Brücke von Mostar, zur 2004 wiedererrichteten Brücke. Denn die Stari Most, die alte Brücke über die Neretva, das im 16. Jahrhundert erbaute osmanische Meisterwerk, war im November 1993 durch gezielten mehrstündigen Beschuss von Einheiten des kroatischen Verteidigungsrates zerstört worden. Auf einem Hocker vor seinem Textil- und Andenkenladen sitzt Enis und trinkt seinen vormittäglichen Kaffee. Seit 17 Jahren betreiben seine Frau Lubica und er diesen Laden in unmittelbarer Nähe zur Brücke. Das ganze Jahr über. Nur an zwei Tagen würden sie zumachen können. Das sei ihre einzige Einnahmequelle, um sich und die erwachsenen Söhne zu unterhalten. Von den Wahlen hält er nichts. Es würde sich ohnehin nichts zum Besseren wenden. Und warum?
Wieso fragen Sie mich das? Wenn Sie hier leben würden, wüssten Sie, dass seit 25 Jahren nur leeres Gerede kommt. Die Politiker versprechen, dass es besser wird, aber nichts wird besser. Sehen Sie, meine Frau und ich, wir sind beide Tierärzte und arbeiten hier. Wir haben einen Sohn, der ist in Amerika. Der zweite lebt in Dubrovnik, das dritte Kind in Sarajevo. Alle sind arbeitslos. Die jungen Menschen verlassen das Land und gehen nach Deutschland, nach Island oder wer weiß wohin.
Er schäme sich nicht, diesen Verkaufsladen zu betreiben, obwohl er und seine Frau eigentlich Tierärzte seien. Was ihn wohl störe, sei die Korruption und, wie Inan es ausdrückt, dass sie alle lügen.
Die Politik sollte ein Nebenjob sein, also dass man etwas für die Gesellschaft tut und nicht, dass du ständig lügst und das Geld einkassierst.
Korruption, pfui.
Die Durchschnittsrente liegt bei umgerechnet 200 Euro im Monat. Und über 30% der Menschen über 65 Jahre erhalten gar keine Rente. Es sind Zahlen wie diese, die das Ausmaß der sozialen Lage in dem ehemaligen Bürgerkriegsland illustrieren. Zahlen, die Professor Nikolina Obradovic als Sozialwissenschaftlerin an der Universität von Mostar analysiert. Nach dem Krieg lebte und lehrte die Akademikerin lange Zeit in Großbritannien, bevor sie in die Herzegowina zurückkehrte und nun an der im westlichen Stadtteil gelegenen Hochschule unterrichtet. Nikolina Obradovic hat einen unverstellten Blick auf die Politik ihres faktisch unverändert geteilten Landes.
Ich glaube nicht, dass diese Wahlen etwas ändern werden, weil es auf der politischen Bühne nichts Neues gibt.
Es sei gleichgültig, ob der bosnische Ableger der kroatischen Regierungspartei HDZ etwas zulegen werde oder die bosniakische SDA von Bakir Izetbegovic oder die Partei der bosnischen Serben SNSD von Milorad Dodik Stimmen verlieren werde. An dem System werde sich nichts ändern, sagt die Wissenschaftlerin.
It's worse than before the war.
Es ist schlimmer als vor dem Krieg. Klientelismus gab es hier schon vorher. Der Zugang zu Jobs wurde von der kommunistischen Partei kontrolliert. Ebenfalls der Zugang zu Ressourcen, Dienstleistungen, zu allem. Das System hat überlebt und ist heute noch schlimmer, weil man geringere wirtschaftliche Möglichkeiten hat als vorher. Und ich glaube, vor allem junge Leute haben davon die Nase voll. Das ist einer der Hauptgründe, warum sie gehen.
Das treffe auch auf die sogenannte mittlere Generation zu, auf Berufstätige, die die Hoffnung auf eine Verbesserung der Lage inzwischen aufgegeben hätten. Die politischen Parteien würden ausschließlich ihre ethnische Klientel bedienen und sich somit deren Zustimmung bei den Wahlen sichern. Rund 30% aller Erwerbstätigen arbeiteten im öffentlichen Sektor, stellt Nikolina Obradovic von der Universität von Mostar fest. Die kroatische Bosnierin sieht die strukturellen Probleme ihres Landes sehr deutlich. Dazu zähle vor allem auch die enge Verbindung zwischen den jeweiligen ethnischen Parteien und ihren Kriegsveteranen. Rund 40% des Staatshaushaltes werde für die Versorgungsansprüche von Kriegsveteranen ausgegeben. Und dies spiegle sich in einer verhängnisvollen Wechselwirkung wider. Professor Nikolina Obradovic:
Es ist offensichtlich, dass unsere wichtigsten politischen Parteien die Wahlkampfkampagnen finanzieren durch die Bereitstellung von Geldern für die Kriegsveteranen. Auf der anderen Seite haben sie, dank der Kriegsveteranen, das Narrativ über den Krieg am Leben gehalten, die ganzen Jahre über. Wenn man unsere Nachrichtensendungen anschaut, dort haben wir die Kriegsrhetorik heutzutage immer noch in der öffentlichen Debatte. Das geht nicht weg, obwohl der Krieg seit über 20 Jahren vorbei ist.
Banja Luka im Norden von Bosnien-Herzegowina, die zweitgrößte Stadt mit nahezu 200.000 Einwohnern und zugleich Regierungssitz der Republika Srpska, der serbisch dominierten Entität des Landes. Seit Ende der 90er Jahre bereits wird die Republika Srpska von Milorad Dodik dominiert. Zunächst in der Funktion des Premierministers, seit 2010 ist er Präsident der serbischen Entität. Ein völkerrechtlicher Ausdruck, der im Daytoner Abkommen festgelegt worden ist. Es ist ein sonniger Herbsttag. In der Einkaufsstraße in der Nähe des zentralen Stadtparks Petar Kocic herrscht kein großes Treiben. Schuh- und Kosmetikläden wechseln sich ab mit ausländischen Bankfilialen. Auch hier messen Passanten den Wahlen keine große Bedeutung bei.
Es wird sich nichts ändern. Das ist mir egal, denn ich habe mein eigenes Geschäft und bin von niemandem abhängig. Mir ist das völlig wurscht, wer bei den Wahlen gewinnt.
Der 29-jährige Mann hält nichts von dem, wie er meint, künstlich zusammengehaltenen Gesamtstaat Bosnien-Herzegowina. Die sprachliche, kulturelle und wirtschaftliche Nähe zum Nachbarn Serbien ist tief verwurzelt.
Ich finde, wir sollten selbstständig bleiben und nicht zur EU gehören, damit wir nicht zu einem Bollwerk für Westeuropa werden.
Mit dieser wenig optimistischen Perspektive, wonach die Republika Srpska auf lange Zeit dem Westen die kalte Schulter zeigen wird, will sich die junge Akademikerin Maja Kos nicht abfinden.
Ich habe mein Medizinstudium abgeschlossen. Ich bin Ärztin, aber ich kann leider nicht als Ärztin arbeiten. Ich bin bei einem Pharmaunternehmen tätig, weil ich in meinem Fachgebiet keine Arbeit finden kann. Das liegt daran, dass ich keine Beziehungen habe. Ich weiß, dass die Lage in Deutschland anders ist, denn viele meiner Freunde und Kollegen haben das Land verlassen und sind nach Deutschland gegangen.
Im Stadtpark Petar Kocic vertreiben sich Kleinkinder den Nachmittag, beobachtet von ihren Müttern, die sich im Café mit Freundinnen treffen. Mit einem Rucksack über der Schulter kommt Daniel Simic an den Tisch. Ein großer, in Schwarz gekleideter Mann mit kahlrasiertem Kopf und einem kräftigen Vollbart. Daniel ist Journalist des Online-Portals Frontal, hat eine Biografie über den von ihm verehrten ehemaligen Anführer der bosnischen Serben, Radovan Karadzic, geschrieben, der vom UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag wegen des Massakers von Srebrenica zu insgesamt 40 Jahren Haft verurteilt worden ist. Mit dem Begriff des Gesamtstaates Bosnien-Herzegowina kann der 42-jährige Journalist nichts anfangen.
Ich spreche über Bosnien-Herzegowina nicht wie von einem Staat, sondern von einer staatlichen Vereinigung. Denn gemäß dem Abkommen von Dayton haben wir zwei Einheiten, zwei Entitäten. Jede Einheit hat ihre Armee, ihr Bildungswesen, ihre Wirtschaft. Und jetzt ist in der Zwischenzeit aus Bosnien-Herzegowina eine Föderation geworden.
Bosnien-Herzegowina sei ein gescheiterter Staat, stellt er fest. Die Abneigung gegen jede Art der Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Republika Srpska durch Sarajevo sowie auch durch den Westen drückt der nationalistisch argumentierende Journalist so aus.
Außerdem
ist Bosnien-Herzegowina kein souveräner Staat. Wir haben drei Mechanismen, die sich einander ausschließen. Zum Beispiel die Justiz, die nicht souverän ist. Im Verfassungsgericht haben wir drei Ausländer.
Bosnien-Herzegowina sei ein Gebilde, mit dem niemand zufrieden sei. Und das in allen Landesteilen. Deshalb hätten die Wahlen auch keine Bedeutung. Alles bleibe so, wie es seit langem sei. Es sei daher längst an der Zeit, das Daytoner Abkommen aufzulösen und damit die Gesamtstaatlichkeit des Landes.
Die Revision von Dayton ist immer auf dem Tisch. Und eine Seite, die muslimische Seite, benimmt sich in der ganzen Sache wie ein verwöhntes Kind, das im Supermarkt weint, weil die Mutter ihm nichts kaufen will. Und diese Seite bekommt Unterstützung von der NATO und vielen europäischen Ländern.
Die Glocken der orthodoxen Kristallöser Kirche von Banja Luka sind weithin zu vernehmen, bis hin zum Restaurant Vrbas, einem beliebten Ausflugslokal am Ufer des gleichnamigen Flusses. Der Philosophieprofessor Miodrag Šivanović, ein betagter, umfassend gebildeter Herr, kommt gerne hierher. Die Abendsonne glitzert auf dem Wasserspiegel, es herrscht eine friedliche Atmosphäre, die stets an Flüssen zu verspüren ist. Vor 40 Jahren, noch zu Lebzeiten Titos, zog der serbische Wissenschaftler nach Banja Luka, übernahm den Lehrstuhl für Philosophie, übersetzte auch deutsche Klassiker in seine Sprache, was er noch heute im Ruhestand gerne tut. Mit abgeklärter Distanz beschreibt er die psychische Lage seiner Landsleute in ganz Bosnien-Herzegowina so.
Wir haben hier keine Leute mit etwas bisschen Hoffnung.
Es gebe keine normalen politischen Parteien im Lande, die etwa vergleichbar wären mit denen in Deutschland oder Großbritannien. Vielmehr agierten drei ethnisch orientierte Interessensvertretungen, die keine anderen Ziele verfolgten als die Besitzstandswahrung für sich und ihre jeweilige Klientel.
Unsere Hauptprobleme sind nicht wirtschaftliche Probleme. Wir brauchen nicht Geld, sondern wir brauchen die Hoffnung.
Das System der verfassungsmäßig garantierten gegenseitigen Blockade der drei Ethnien auf allen politischen gesamtstaatlichen Ebenen ist das Korsett, das Bosnien-Herzegowina mit jedem Jahr mehr abschnürt. Banja Luka kann Entscheidungen Sarajevos mit einem Veto blockieren, bosnische Kroaten können Vorhaben der muslimischen Bosniaken torpedieren und diese wiederum Pläne der bosnischen Serben. Der betagte Philosophieprofessor Miodrag Šivanović blickt auf das Wasser, zündet sich eine Zigarette an und fasst abschließend mit bestechender, nicht zynisch klingender, sondern zutreffender Logik seine politische Analyse mit den Worten zusammen.
In Bosnien-Herzegowina, es gibt nicht ideologische Parteien. Wir haben hier nur serbische, kroatische und bosniakische Parteien. Diese Probleme in Parteistruktur sind ein großes Minus von politischen Programmen, besonders in Wirtschaft, im Bildungssystem, in anderen Sektoren in unserer Gesellschaft. Nein, wir haben nur diese bosniakische, kroatische und serbische Parteien. Das ist natürlich diese logische Folge von Struktur von unserer Staatsordnung. Und darum, wir haben keine Chance für Zukunft.
Eine Zukunft, die für die spielenden Kinder im Flussrestaurant Vrbas von Banja Luka noch in weiter Ferne liegt.
Musik.
Nichts. Das ist die Antwort, die unser Korrespondent Clemens Fehrenkotte wohl am häufigsten gehört hat auf seiner Reise durch Bosnien-Herzegowina, als er die Menschen dort nach ihren Erwartungen an die Wahl morgen gefragt hat. Das war die Reportage in HR Info, nachzuhören wie immer auf hrinforadio.de. Ich bin Liane Stahl.